Deutschlandfunk Doku.
Also dann versuchen wir es. Moment. Der ist es. Und bitte.
Das ist auch ein A mit der halben Frequenz, sprich 220 Hertz.
Es wird wie, als würde man aus einem Mund singen.
Das Neuartige an diesen Stücken war, dass man das Gefühl vermittelt bekommen hat, wenn es eine Dramaturgie gibt, ist sie so subtil, ist sie so ins Innere verlegt, dass man ein ganz anderes Zeitgefühl vermittelt bekommt.
Klingende Monotonien.
Und dann wird dieser eine Ton ganz besonders geformt, um eben gerade nicht monoton zu werden und nicht langweilig, sondern um eine höchste Anspannung von etwas ausdrücken zu können.
Was wir auch im Hinterkopf hatten, ist, dass wenn das Kind noch im Mutterleib ist, der Blutkreislauf der Mutter ein monotones Geräuschlevel auch bringt.
Feature auf nur einem Ton. Von Julian Kemper.
Ich finde ihn ganz schön, obwohl es ja nur ein Ton ist.
Naja, eigentlich empfinde ich selber nichts als stringent monoton. Ich kann immer aus jedem Ding noch etwas heraushören oder es abstrahieren.
Naja, auf fast nur einem Ton.
Man kann zwar theoretisch so einen Psalm auch wirklich auf einem Ton dahin singen, so in diese Richtung.
Wir gehen mal einen Ton höher, da passiert das Gleiche.
Aber es wird im besten Sinne des Wortes eintönig.
This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow. But the root is still that note. Now this new one is the...
Moment, wir sind noch immer beim...
Der Kammerton A1 wurde auf der Londoner Stimmtonkonferenz 1937 auf die Frequenz 440 Hertz, also 440 Schwingungen pro Sekunde, festgelegt.
Der ist dann gestiegen wegen der zunehmenden Brillanz der modernen Instrumente. Wenn sie höhere Spannung haben, haben sie mehr Obertöne.
Monika Klinger, Musiklehrerin und Chorleiterin im Ruhestand, gibt seit über 30 Jahren Atem-, Stimm- und Sprechtraining.
Je höher ich diese mittlerweile Stahlseiten, früher waren es Darmseiten, je höher ich die treibe, desto brillanter, desto schärfer, desto heller ist der Klang des Orchesters.
Deutsche Orchester stimmen sich heute in der Regel auf 443 Hertz ein.
Das Sinfonieorchester. Eine Vereinigung von rund 100 Menschen. Jeder und jede mit eigener Herkunft, Biografie, Weltsicht. Mit persönlichen musikalischen Prägungen und Vorlieben. Mit, ja natürlich, verschiedenen Instrumenten, die jedes für sich charakteristisch klingen. Selbst unter den 18 Geigen hat eine jede ihre individuelle Klangfarbe. Und wenn sie dann gemeinsam dasitzen, auf der Konzertbühne oder im Orchestergraben, dann werden sie eins. Die Oboe mit ihrem durchdringenden Klang gibt es vor, das eingestrichene A. Die anderen steigen ein. Und wenn alle aufeinander eingestimmt sind, dann geht es los.
Wenn du Lust hast, das oben einmal zu erleben und einfach auszuprobieren, dann kannst du gerne jetzt mitmachen. Einmal durch die Nase tief einatmen Durch den Mund einmal aus. Und dann atme für oben tief ein.
Erster Tonwechsel. Einer für alle, alle für einen.
Nochmal.
Sina Diepold, Yoga-Lehrerin, Buchautorin und Unternehmerin aus München.
Das Om ist aus eben der hinduistischen Tradition der universelle Sound. Sie nennen das die heilige Silbe. Ist ja eigentlich wirklich eine Silbe nur. Und das ist Vergangenheit, Präsenz und Zukunft in einem. Also es ist wirklich was sehr Bedeutungsschweres. Und eigentlich, wenn man es ausschreibt, ist es A-U-M, also eigentlich Aum. Ja, und Om wird es oft geschrieben natürlich. Und es repräsentiert auch die Dreifaltigkeit aus dem Hinduismus. Also die drei Götter, Brahman, Shiva und Vishnu, und das ist so der Ursprung des Universums und daraus ist alles entstanden. Also so dieses Zurückerinnern an unseren Ursprung, wenn man das dann chantet, alleine oder im Kollektiv.
Die Zunge liegt, der Hals ist offen durch H, der Mundraum ist geöffnet durch Om. Und da merken wir, dass im Zuge dieses Glissando, sagen wir, dieser Tonreihe, die wir da abwärts summen, manche Töne besonders intensiv zu fühlen sind. Bei mir ist es der.
Gemeint ist der Resonanzton. Also diejenige Frequenz, die den Körper besonders stark in Schwingung versetzt. Suchen Sie doch mal Ihren.
Ob das mit einem resoniert oder nicht, kann man dann immer noch schauen. Aber das Erlebnis ist einfach sehr, sehr schön. Die Yogis sagen, warum uns so schlecht geht, also warum wir leiden, ist, weil wir das vergessen haben, weil wir uns trennen. Du gegen mich, wenn du hast, habe ich weniger. Das führt dazu, dass es uns nicht gut geht. Ja, also kann man sich ja auch vorstellen. Neid, Habgier, Angst sind alles Sachen, die uns trennen. Und die Yogis wollen uns beibringen, dass wir aber eigentlich alle verbunden sind und dass der Ursprung Einheit ist. Om ist sozusagen dieser Ursprung.
Eine interessante Vorstellung von einem dauerhaften Sound, der genau genommen kein einzelner, konkret zu bestimmender Ton ist, aber der immerzu schwingt, da ist, uns umhüllt. Wer das Om singt, stimmt in diesen transzendenten Ursound ein und wird Teil eines großen Ganzen.
Da gibt es immer fast schon so ein bisschen eine Challenge, umso länger, umso besser. Das merkt man, das dann auch manche so am Ende so weiterpressen, obwohl der Atem vorbei ist. Also es hat auch was mit dem Atem zu tun, im Sinne zu üben, lang und tief auszuatmen, was ja für das vegetative Nervensystem ja auch einen sehr beruhigenden Charakter hat. Das also diese Vibration von wenn man das mal eine Minute macht, dann sinkt auch deine Stimme, also von der Tonlage sinkt ab, weil das einfach beruhigend ist für dein ganzes System.
Ein anderer Ton war an dieser Stelle eigentlich nicht vorgesehen.
Ein letztes Mal. Ich hoffe, das hat dir auch gut getan. Und es ist ganz unwichtig, ob du den Ton halten kannst oder nicht, wie du bei mir auch hörst. Es geht nur um das zu erleben.
Auf ein Om mit Sina Diepold. Und? Mitgemacht? Nein? Ein Ton, das ist doch hinzukriegen.
Zweiter Tonwechsel. Einfach nur eine Note? Gioachino Rossini, einer der bedeutendsten Komponisten der italienischen Oper des 19. Jahrhunderts, bekannt für Der Barbier von Sevilla oder La Cenerentola, wurde 1855 für eine neue Oper beauftragt. Chiro in Babylonia. Allerdings empfand er die Stimme der für die Rolle der Argene auserkorenen Sängerin als grauenhaft. Folgendes soll er einem Komponistenfreund damals mitgeteilt haben.
Nach der sorgfältigsten Prüfung fand ich, dass sie einen einzigen Ton besaß, welcher nicht übel klang. Ich schrieb ihr daher eine Arie, in welcher sie keinen anderen als diesen Ton zu singen hatte, legte alles ins Orchester und da das Stück gefiel und applaudiert wurde, so war meine eintönige Sängerin überglücklich über ihren Triumph.
Er, der den Unglücklichen verachtet, der nicht auf seine Schreie hört, weiß der Himmel manchmal zu strafen, von unwürdiger Grausamkeit.
Argene leidet, fleht, schwört den göttlichen Zorn herauf und dies gefangen auf einem Ton. Die Anekdote vom angeblich grauenhaften Timbre der Sängerin erzählt sich gut, aber war diese Form der Tonhöhenreduktion nicht viel mehr? Eine kompositorische Neuerung. Zu einer Zeit, wo der sogenannte Bel Canto die Opernästhetik bestimmt, schreibt Rossini diese eintönige Arie. Argene drückt ihr Innerstes nicht über dramatisch hohe Lagen oder charakteristische Seufzermotive aus. Sie insistiert, ohne vom Fleck zu kommen.
Badabadam, bim-bam, 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 badabadam, bim-bam, bim-bam, bim-bam. Per un samba piccolino una nota basterà, altre note troverò, ma la base è tutta qua, e quest'altra è conseguente, puoi comprenderlo da te, perché tu sei conseguenza inevitabile di me.
Das muss ja nicht immer nur um sein, sondern gemeinsam singen ist ja wahnsinnig machtvoll. Also es verbindet, es macht glücklich. Und das Om ist natürlich auch sehr leicht umsetzbar. Also muss man nicht viel können. Dann wird es plötzlich ganz harmonisch und es ist wie, als wäre es aus einem Mund.
Ich glaube, ich würde gerne noch ein bisschen grundsätzlicher beginnen. Vielleicht einfach mal über diese Anfrage, die mich auch zunächst mal stutzig gemacht hat, weil wir eigentlich ja nie von Monotonie ausgehen im Sinne von Langeweile, weil das, glaube ich, ein Konzept ist, das meine Idee von Musik gar nicht hat.
Irene Holzer, Musikhistorikerin an der Universität München.
Wichtig ist dieser Unterschied, was wir heute unter Musik verstehen und was zum Beispiel das Mittelalter oder die Antike unter Musik verstanden haben. Und ich glaube, damit müssen wir tatsächlich starten, um diese Idee von einem Ton oder mehreren Tönen hintereinander auch konzeptionell fassen zu können. Denn ich würde sagen, beginnend mit dem 18. Jahrhundert, die heutige Popularmusikkultur hat Musik immer als ein Phänomen von Ausdruck, von meine inneren Gefühle möchte ich durch Musik ausdrücken. Und das ist so die große Idee, die man wahrscheinlich unter Musik im Allgemeinen einfach versteht.
Und die sei sehr weit weg von der Musik des Frühmittelalters, wo das Musikmachen noch an repräsentative Zwecke und christliche Liturgie angebunden, vor allem funktionell war. Als es noch keine autonome Musik gab, verfasst von komponierenden Subjekten, die etwas mitteilen wollen.
Wie funktioniert dieses Gebet? Das geht eben zurück auf dieses, dass ich eigentlich mit einer bestimmten Tonhöhe spreche, die relativ unverändert bleibt. Und das ist dann genau dieser Rezitationston. Man spricht einfach wirklich vor sich hin, brabbelt, könnte man vielleicht auch sagen, aber das auf einer gewissen Tonhöhe. Also Gebet ist nie gesprochen, Gebet ist immer gesungen oder rezitiert, würden wir vielleicht im modernen Sinn auch sagen. Und dann beginnt diese Psalmodie, die eben so aufgebaut ist. Jeder biblische Psalm besteht aus jeweils Versen und da sind immer zwei Verse miteinander gekoppelt. Und um diese Verse rezitieren zu können, beginnt man einfach mit einer kurzen Einleitungsformel, zum Beispiel da 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 di di di. Und dann kommt ganz viel Text da 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 bis zur Mediatio, also die Pause dazwischen da 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 da. Dann kommt eine Pause tatsächlich, dann geht es wieder weiter auf dem Rezitationston. Da 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 da. Und dann endet das. Und es geht wirklich immer da 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 da. So wie ich es jetzt analysiert habe, das lässt natürlich jetzt ganz viele Möglichkeiten für eine Interpretation. Also ist das jetzt dann wirklich ein Ton? Ist das monoton?
Deus in adiutorium meum interne, Domine adiuvandum me festina, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Ich versuche also nur alle Silben eines Verses ungefähr gleichzeitig mit allen Mönchen, die um mich herum sind, auf einem Ton auszusprechen, was an sich gar nicht einfach ist. Das ist vielleicht das Wichtigste. Es ist nicht unbedingt einfach. Man muss sich da auch einüben. Deshalb gehört es auch für jeden Mönch dazu. Gilt übrigens auch für Nonnen, wenn es ein Nonnenkloster ist. Aber normalerweise haben wir hier die meisten Schriften von wirklich Mönchsklöstern, dass sich die auch wirklich eingeübt haben, miteinander gesprochen haben und dadurch eben so einen Gemeinschaftsgeist auch entwickelt haben. Es gibt in dieser Sammlung von Monteverdi ein sehr berühmtes Madrigal und da geht es um die Morgenstunde.
Claudio Monteverdi, italienischer Komponist und katholischer Priester, der um 1600 zum Wegbereiter der Oper wurde. Orchel Ciel e la Terra.
Das beginnt sehr ruhig, polyphon, also es ist nicht nur ein Ton, sondern es ist eine Harmonie, die zunächst mehrmals wiederholt wird. Es geht eben da um diesen frühen Morgen, um die Ruhestunde, um die Ruhe eigentlich. Und dieser Chor bewegt sich dann ganz langsam voran und zeichnet hier eigentlich, ich würde mal sagen, Ruhe und Stille nach. Das geht über einige Takte hinweg, bis dann irgendwann ein völliger Aufbruch kommt und dann geht das Madrigal auch ganz anders weiter.
Veglio, veglio, penso, ardo,
aber ich glaube, das Faszinierende darin ist, soweit ich das beurteilen kann, sicher das erste Mal in der Musikgeschichte, dass jemand so etwas schreibt, ist die Idee, Ruhe als Musik zu schreiben, was sich ja an sich als ein klassisches Paradoxon erweisen könnte. Denn entweder ich bin still oder ich singe. Aber eben, wie drücke ich dann Stille und Ruhe aus? Erstens natürlich im Piano, also ganz leise gesungen, aber eben auch auf im Grunde einem Ton.
Monotonie, Gleichförmigkeit, Eintönigkeit.
Ich finde den Begriff Monotonie gar nicht schlecht, wenn man sich davon verabschiedet, ihn negativ zu konnotieren. Extreme Musik, also extrem langgezogene Musik, ist ja immer eine Art Einladung zur hörenden Beobachtung.
Wie wäre es eigentlich, wenn man nur auf einem Ton sprechen würde? Jedenfalls fiele es dann schwer, bestimmte Wörter oder Satzteile sinnvoll zu betonen oder deutlich zu machen, ob am Ende eines Satzes ein Punkt oder ein Fragezeichen steht.
Konsequent wäre das bei einem Feature auf nur einem Ton. Aber weder auszuhalten noch zuzumuten.
Ich habe in meiner Sprecherausbildung zu intonieren gelernt. Neben der Lautstärke und der Länge der Töne bestimmt auch die Tonhöhe darüber, welche Botschaft ich sende. Die Satzmelodie ist ein wesentliches Gestaltungsmittel.
Sie sollten diese Zahlen kennen.
Die Satzmelodie ist ein wesentliches Gestaltungsmittel.
Sie sollten diese Zahlen kennen.
Die Satzmelodie ist ein wesentliches Gestaltungsmittel.
Sie sollten diese Zahlen kennen. Nun geht es ja immer auch um die Sprechmelodie. Da soll ich dran arbeiten, heißt es dann. Ich spreche zu eintönig oder sonst was. Dann sage ich, wie oft üben Sie denn die Texte? Ja, schon, ich mache mir mein Konzept und ich schaue, dass das alles stimmt. Ja, sage ich, das ist wie wenn Sie einen schicken Anzug anziehen oder das Kostümchen. Das hilft aber dem Vortrag nicht.
Stimmtrainerin Monika Klinger erzählt aus ihren Coachings. Stellen Sie sich vor, sagt sie dann.
Sie sind Chef eines Teams, Sie stehen vorne dran, schauen alle an und sagen, Sie sollten diese Zahlen kennen. Lautstärke, Tempo, Tonhöhe, ganz schlecht. Sie sollten die, das spare ich mir jetzt in meiner Stimme, ganz schlecht, wenn ich die Stimme erhebe, dann bin ich nicht mehr authentisch. Dann merkt der andere, hoppala, jetzt ist er aber aufgeregt.
Für uns Radiosprecher gehört das zum erlernten Handwerk. Ich demonstriere das mal, indem ich Rudolf Arnheim zitiere. Rundfunk als Hörkunst, 1936. Lässt es der Sprecher an Ausdruck und Klangfarbigkeit fehlen, so rächt sich der Hörer auf die einfachste Weise. Er stellt ab. Vernachlässigt er das Auf und Ab der Tonmelodie, so verpasst er den Anschluss. Öfter jedoch beobachtet man das Gegenteil. Nämlich Sprecher, denen die Rede nichts anderes ist als Vermittlung sinnhaltiger Zeichen. Klanglich reizloser als das Ticken der Morsesignale, die wenigstens Rhythmus haben. Es ist dabei nicht etwa so, dass der Ausdruckscharakter einfach ausgeschaltet, gar nicht vorhanden wäre. Sondern Monotonie ist ja auch ein Ausdruck, sogar ein sehr deutlicher und eindrucksvoller. Die Fähigkeit des durchschnittlichen Rundfunksprechers, den Hörer durch den bloßen Klang seiner Stimme in hypnotischen Tiefschlaf zu versetzen, grenzt ans Okkulte.
Übers Einschlafen werden wir noch sprechen. Nochmal zurück auf Anfang. Wir hören wieder ein Orchester, wie es sich auf den Kammerton einstimmt. Übrigens finden Sie bei YouTube, wo es nichts gibt, was es nicht gibt, ein 10-stündiges Dauerstimmen. Ist doch irre, wenn der Moment, kurz bevor das Eigentliche losgehen würde, nie aufhört.
Allerdings ist für uns der Kammerton A vor allen Dingen beim Sprechen natürlich nicht so wichtig. Ich habe eine Bombenerkältung hinter mir. Ich habe im Moment große Schwierigkeiten, dieses A zu erwischen. Also das, da muss ich mich schon arg anstrengen. Ich nehme mal lieber die Quinte drunter, das D. Oder noch lieber den da unten. Das ist auch ein A mit der halben Frequenz, sprich 220 Hertz.
Monika Klinger. Kann ein Name treffender sein?
Und da kann man schon hören, man kann ihn verändern. Wenn man das dann wirklich entspannt macht und weit genug weg, dann entsteht zum Grundton die Unterquarte. Jetzt kann ich aber auch darüber noch ein paar Töne produzieren. Das war jetzt die Terz und die Quinte, nur indem ich die Lippen anders stelle, die einfach mal bewege.
Dritter Tonwechsel, nur ein Ton und doch so viele.
Ich kann auch die Zunge zurücknehmen im Mund. Und sie dann nach vorne schieben. Jetzt du. Aha! Da bräuchst du natürlich Anna-Maria Hefele. Was die kann? Die kann Obertöne alleine singen. Das kann überhaupt kein Mensch. Die schon.
Hello, I am Anna Maria and I'm an overtone singer and I'm going to tell you something about polyphonic singing today. Overtone singing is a voice technique where one person sings two notes at the same time.
Die Multiinstrumentalistin und Obertonsängerin veröffentlichte 2014 ein Lehrvideo. Bald zählte das Video 20 Millionen Klicks. Einladungen ins Privatfernsehen folgten.
Jetzt wird's physikalisch. Auch wenn wir glauben, nur einen Ton zu hören, hören wir in Wahrheit einen ganzen Komplex aus Tönen.
Das heißt, wenn wir einen akustischen Ton produzieren, dann ist es ja nicht eine Schwingung alleine, sondern es schwingen immer die ganzen Vielfachen des Grundtones oben drüber mit, bei abnehmender Amplitude, sprich abnehmender Lautstärke.
Eine einzelne Sinusschwingung ergibt einen reinen Ton. Sie ist nur elektronisch herstellbar. Der natürliche Ton ist physikalisch gesehen schon ein Klang. Er besteht aus einer Summe von Sinustönen, die als Teiltöne zu einem Ganzen verschmelzen. Auftreten und Aufbau der Obertonreihe ist naturbedingt. Der tiefste Teilton, der Grundton, bestimmt die Frequenz des Tones. Die Obertöne hingegen bilden je nach Zusammensetzung und durch erzeugerbedingte Resonanzverstärkung gewisser Obertonbereiche die Klangfarbe.
Es gibt den Menschen, die haben einen Tinnitus. Sie haben also ein Rauschen im Ohr oder auch einen Ton im Ohr und dieser Ton ist permanent da. Sie haben also eine eingebaute Dauerbetonung im Innenohr aufgrund von Schäden des Hörorgans. Und was macht man dann? Also ich hatte auch mal einen Tinnitus und ich habe dann irgendwann probiert, mein neuronales System dazu zu bewegen, zu diesem permanent existenten Ton einen Antiton zu generieren. Das heißt, mein System so zu trainieren, dass ich in der Lage bin, diesen im Innenohr erzeugten Ton zu überdecken und die Aufmerksamkeit herauszunehmen, sodass diese Monotonie des einen Tones im Ohr quasi verschwindet.
Friedemann von Rechenberg, Komponist, Musiker und Soundkünstler.
Rauschen ist ein permanentes Tönen, aber eben in allen Frequenzspektren zur gleichen Zeit. Und auch das erfährt man eigentlich erst, wenn man dann das Rauschen mal hörbar macht. Ich glaube, das hier dürfte das weiße Rauschen sein. Nein, es ist sogar schon das Pink Noise, denn das weiße Rauschen klingt nochmal ein bisschen heller. Und wenn wir dieses Rauschen jetzt zum Beispiel auf einen Filter legen, haben wir ein Filter mit einer Resonanz, die einen bestimmten Teilbereich des Spektrums jetzt überbetont. Das heißt, wir hören immer noch das ganze Rauschen und wir können jetzt über das Filter heraushören, was in diesem Rauschen alles integriert ist.
Vierter Tonwechsel. Der eintönige Alltag.
In unserer App gibt es ganz verschiedene Geräusche. Es gibt den Föhn, es gibt ein weißes Rauschen, es gibt Staubsaugergeräusche, es gibt Geräusche von einer Autofahrt, es gibt Meeresrauschen und eine Spieluhr. Zusätzlich gibt es dann auch Sounds wie eine Waschmaschine, einen Herzschlag, Katzenschnurren oder ein klassisches Schlaflied.
Lisa Dobersberger ist Sprecherin des Unternehmens Träumeland. Angeboten wird alles rund um den gesunden Babyschlaf.
Die beliebtesten Sounds sind aber eigentlich der Staubsauger sowie das Meeresrauschen und der Föhn. Diese werden in einem Loop produziert. Bei diesen Loops ist es ja auch sehr wichtig, dass die nicht irgendwie abrupt abbrechen oder irgendwie eine Störung dazwischen ist, damit eben gerade in diesem Einschlafprozess das Kind nicht rausgerissen wird.
Rauschen in dieser Form kommt am ehesten vor, wenn wir an einem Wasserfall zum Beispiel stehen und wir hören das Rauschen des Wassers oder ein bewegter Bach oder eine Quelle. Das ist eigentlich die Urform des Rauschens, das uns sehr vertraut ist. Und es hat natürlich was Beruhigendes, wenn es auf natürliche Art und Weise entsteht. Also Lautstärkenunterschiede innerhalb der einzelnen Frequenzen bestehen. Das ist also doch ein lebendiges Rauschen darstellt, also kein totes, konstantes Rauschen. Aber klar wird Rauschen auch verwendet eben, um zum Beispiel Menschen zu beruhigen, die jetzt vielleicht neuronal sehr aufgedreht sind und die dieses Rauschen insoweit beruhigt, als dass es eine Gleichmäßigkeit, eine Gleichförmigkeit bedeutet für das Hören und sie dadurch ganz, ganz toll beruhigt werden können. Auf mich trifft es nicht zu. Ich habe das auch ausprobiert in einem Selbsttest und mich hat es überhaupt nicht beruhigt. Mich hat es irgendwann total genervt und ich denke dann immer eher tontechnisch oder kompositorisch oder klangforscherisch und bin dann damit nicht zufrieden, dass mich das beruhigen sollte.
Es ist so, dass wir jetzt in unserer Recherche einige Studien auch gefunden haben. Es gibt aber jetzt nicht die Masse an Studien, weil ich glaube einfach durch das, dass die Eltern ja die Erfahrungen selber machen und gerade wenn es um den Babyschlaf geht, sich halt mit anderen auch gerne austauscht, probiert man einfach durch und was dem eigenen Kind am besten tut oder was am besten funktioniert, empfiehlt man dann ja auch meistens weiter.
Ob die Klänge an den Blutkreislauf der Mutter erinnern? Ob der Sound des laufenden Staubsaugers suggeriert, dass eine Person, eben die Staubsaugende, in der Nähe sein muss und das Kind also nicht alleine ist? Es sind subjektive Erfahrungen und ein Hörensagen.
Momentan höre ich tatsächlich ein bisschen die Heizung rauschen und ein bisschen Luft ist in der Heizung. Und so ein bisschen säuselt sie vor sich hin.
Friedemann von Rechenberg sitzt in seinem Münchner Homestudio, umgeben von jeder Menge analoger und digitaler Klangerzeuger.
Ja, man wird irgendwann auch resistent gegen Dauerbetonung. Man blendet es sozusagen aus. Es ist wie so ein Filter. Man sagt, es ist keine wichtige Information, brauchen wir jetzt nicht.
Das Orchester, eine Vereinigung von über 100 Menschen. Und wenn sie dann da sitzen, stimmen sie sich ein und werden eins. Für manche ist das ein notwendiger, pragmatischer Vorgang. Für andere ein Ritual, das den Beginn eines vielleicht unvergesslichen Musikerlebnisses einläutet. Ein Klangerlebnis, weil sich so viele Individuen binnen weniger Sekunden zu einem homogenen Klangkörper formen. Dieser Kammerton A ist ein Klangkomplex, der alle im Orchester vorhandenen Klangfarben in sich vereint.
Fünfter Tonwechsel. Der Ton macht die Musik.
Nein, das ist kein erneutes Einstimmen. Das ist schon das Stück.
Musik kann ohnehin durch die eigene Struktur etwas aussagen und auf diese Weise mit ganz langgezogenen, monotonen, manchmal im Wortsinn monotonen, also eintönigen Stücken, kann sie natürlich auch neue Assoziationen, neue Erfahrungs- und vor allen Dingen auch neue Wahrnehmungsmöglichkeiten erforderlich machen oder zu ihnen einladen, wie man vielleicht hübscher sagen kann.
Jörn-Peter Hiekel, Musikwissenschaftsprofessor an der Musikhochschule Dresden.
Der italienische Komponist Giacinto Scelsi komponierte 1959 ein vierteiliges Werk mit dem Titel Quattro Pezzi su una nota sola, vier Stücke über eine einzige Note für Orchester. Das erste Stück basiert auf dem Ton F, das zweite auf dem H, das dritte auf Ass und das vierte schließlich auf A.
Das hat natürlich auch viel Aufsehen erregt, als man plötzlich spürte und diese Musik kennenlernte. Da gibt es so einen Weg, der noch viel zu wenig beachtet worden ist, auch wenn selbst Chelsea nicht ganz unableitbar ist mit dem, was er macht. Diese Monotonie, darüber habe ich auch schon mal geschrieben, das ist ja eben monoton, wirklich diese Auffächerung des Tones im Wortsinn. Das ist ja eine ganz evidente und durchaus auch reichhaltige Angelegenheit bei Chelsea von der klanglichen Erfahrung.
Von einem Stillstand kann keine Rede sein. Innerhalb des vermeintlich Statischen herrscht Bewegung. Es rumort, es ist viel los. Es dominiert der Zentralton, der vor allem dadurch immer wieder manifestiert wird, dass einige Stimmen hörbar auf einen Nachbarton wechseln, eine tonale Spannung erzeugen und schließlich wieder in den Grundton zurückfinden. Insgesamt eine farbenreiche Eintönigkeit, bis der Satz auf dem reinen Ton zu Ende geht.
Hier zum Beispiel, wir haben jetzt 349,2 Hertz und wir nehmen jetzt mal einen zweiten Ton dazu, der jetzt die gleiche Frequenz hat. Jetzt können wir mal den zweiten langsam verstimmen, centweise verstimmen, das heißt 100 Cent wären jetzt ein Halbtonschritt. Und wenn wir jetzt nur mal 5 Cent Unterschied vom ersten zum zweiten Ton, merken wir jetzt schon ein wunderbares Pulsieren innerhalb eines Tones. Dieses Pulsieren kommt, weil sich Auslöschungen ergeben der zwei überlagerten Töne. Und klar, je höher diese Unterschiede werden, desto mehr moduliert der Ton. Sie werden immer schneller. Jetzt haben wir schon, was ist dein Eindruck? Sind es zwei Töne oder ist es ein Ton? Das kippt schon um, ja? Also wir merken, nee, das ist jetzt kein uns bekannter Ton mehr in dem Sinne. Und irgendwann ist es wirklich so, dass wir sagen, nee, jetzt liegt es eigentlich um einen Halbton daneben und wir haben eine wunderbare Reibung. Der Effekt ist natürlich sehr lebendig und wird ja auch in der Musik ganz viel verwendet, weil wir finden es ja toll, wenn sich die Töne, auch wenn sie alle auf einer gleichen Tonhöhe sind, minimalst unterscheiden und dadurch diese Lautstärkenmodulation entsteht und dieser schwebende Effekt des Klanges.
Der französische Maler Yves Klein hatte eine Lieblingsfarbe, Blau, Ultramarinblau. Später ließ er sich sogar ein eigenes Blau patentieren. Wenn Sie heute durch ein internationales Museum mit moderner Kunst gehen oder sich im Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen befinden und dort ein Bild sichten, das einfach nur blau ist, dann ist es sehr wahrscheinlich von Yves Klein. In den 1950er Jahren begann er mit seinen monochromen Bildkompositionen auf Leinwänden, die teilweise raumgreifende Dimensionen einnehmen. Und weil auf den blauen Flächen nichts Figürliches oder Dargestelltes zu entdecken ist, beginnt der Betrachter, die Materialstrukturen wahrzunehmen, den Untergrund, den Farbauftrag. Und plötzlich offenbart sich unter der Oberfläche des nur Blauen eine Lebendigkeit, die man, bestenfalls in einem Moment der Ruhe, lange betrachten kann, ganz ohne Langeweile. Und so verhält es sich mit der Wahrnehmung auch beim Hören der Quattro Pezzi zu Una Nota Sola von Giacinto Scelsi.
Musik ist seit jeher ja sowas Ähnliches wie ein Wahrnehmungsexperiment. Jeder und jede kann da wahrscheinlich nur von eigenen Erfahrungen berichten. Und andere, die diese Erfahrungen noch nicht gemacht haben, dazu einladen, sich bestimmten Stücken auszusetzen, was natürlich immer noch leichter im Konzert als jetzt am Radio möglich ist, weil dann auch diese körperliche Präsenz dazukommt und man ist plötzlich in einer, ja, wie man das bei Konzerten eben erlebt, in einer wunderbaren Spannungssituation. Man kriegt auch mit, vielleicht wie andere Körper auf das reagieren, was da gerade musikalisch passiert. Und auf diese Weise kann man tatsächlich als Hörender oder Hörende zu einer Situation kommen in Konzerten, wo man sich selber beobachtet und vielleicht sogar erstaunt, wozu man selbst in der Lage ist. Also mal etwas pointiert gesagt, man wundert sich darüber, dass man Musik als ganz spannend, intensiv und irgendwie anders erlebt und dabei bleibt, sogar vielleicht zunehmend dabei bleibt, von der man das gar nicht gedacht hat. Der Begriff Zuständigkeit ist eigentlich ein Gegenbegriff zur Teleologie. Die Teleologie ist ein gutes altes Prinzip der
musikalischen Kunst, das finden wir schon bei Monteverdi und noch früher. Und natürlich über Beethoven bis in die Gegenwartsmusik auch, dass eine Sache zielgerichtet ist. Aber Zuständigkeit ist als Faktor natürlich außerordentlich wichtig in weiten Teilen der Musik des 20. Jahrhunderts.
Nichts für ungut, momentan wird es ein bisschen monoton. Daran schuld ist dieses Lied mit diesem einen langen Ton.
Manfred Krug, das Lied mit einem Ton.
Von vielen Sorgen dieser Welt schon mal eine Sorge los, das ist die Sorge um das Geld. Im Mittelteil, da wird es
frei nach dem One-Note-Samba von Antonio Carlos Jobim.
Manfred Krug singt nicht nur von Begehrlichkeiten, die sich mit dem personifizierten Einzelton ganz auf sich allein gestellt assoziieren lassen. Der Grund, dass ein Komponist einen Bossa Nova mit nur einem Ton schreibt, ist Krugs Teilen zufolge ein ökonomischer. Wobei, der Titel trifft ohnehin nicht ganz zu, verlässt der Sänger doch den Grundton zwischenzeitlich zur Quinte und der sogenannte B-Teil bildet mit dem Durchqueren einer Tonleiter einen eindeutigen Kontrast.
Wir mussten das Konzept für dieses Radioexperiment ja auch schon relativieren. Es ist eben nur fast ein Feature auf nur einem Ton.
Jedenfalls leitet sich daraus die Annahme ab, dass ein Ton als klingendes Einzelereignis zu einer ökonomischen Größe wird, mit der Komponierende sparsam oder verschwenderisch umgehen können. Alle 88 Tasten des Klaviers in nur einem Stück zu verwenden, purer Luxus.
Ich finde es wichtig, sich bewusst zu machen, dass auch langgezogene Stücke ganz viele Unterschiede aufweisen.
Weltrekord. Das längst andauernde Orgelstück der Welt.
Es handelt sich um John Cages Komposition Organ 2 ASLSP aus dem Jahr 1987. Der amerikanische Avantgardist und Neuerer der Musik weist die Interpretinnen und Interpreten an, die vierseitige Partitur so langsam wie möglich zu spielen.
Langsam, langsamer, am langsamsten.
Was langsam ist, liegt im Ermessen. Eine Pianistin verglich die Aufführung dieses Stückes einmal mit dem Sitzen auf einem Fahrrad. Wie langsam könne man eigentlich fahren, bevor man zur Seite umkippe? Die wohl berühmteste und zugleich utopisch veranlagte Interpretation ist in der St. Burchardi-Kirche in Halberstadt, Sachsen-Anhalt zu erleben. Gesamtdauer der Aufführung 639 Jahre. Im September 2001 ertönte der erste Klang. Nein, die Partitur beginnt mit einer Pause. Also war anderthalb Jahre nur der tonlose Blasebalg der Orgel zu hören, aber dann der erste Klang.
Jörn-Peter Hiekel ist spezialisiert auf experimentelle Äußerungsformen von Musik. Er war schon oft in Halberstadt.
Das Mittel der Reduktion, der außerordentlichen Zeiterfahrung wird dort natürlich in eine geradezu paradoxe Situation gebracht, dadurch, dass kein natürliches Lebewesen in der Lage sein wird, dieses Stück zu Ende zu hören. Und jetzt kann man fragen, in welcher Weise ist das typisch für Cage oder in welcher Weise ist es ein Ausnahmewerk? Ich würde sagen, beides gleichzeitig, weil gleichzeitig ist es ein Stück, das diese Idee des Sich-Ereignens von Musik ganz wunderbar realisiert. Musik ist für Cage nicht dazu da, etwas darzustellen, also sagen wir eine Handlung, etwas Außermusikalisches, sondern sie ereignet sich. Sie ist ständig auf Elementares verwiesen und auf diese Weise geraten wir Hörenden da in eine ganz ungewöhnliche Rezeptionsperspektive, in eine, wie möchte ich sagen, eine kontemplative Haltung, die aber auch mehr ist als ein bloßes sich versenken, die auch immer was mit dem Moment des Beobachtens zu tun hat. Also es ist eine in der scheinbaren Einfachheit doch auch konzeptionell sehr facettenreiche Angelegenheit.
Aktuell ist übrigens dieser Klang zu hören.
In Halberstadt werden Klangwechsel zelebriert. Bei uns gibt es Tonwechsel. Und zwar jetzt.
Sechster Tonwechsel. Eins werden mit dem Ton.
Also wir stehen jetzt hier vom Dreamhouse in Polling. Das ist eine Klanglichtrauminstallation. Wenn wir reingehen, hören wir den Opening Chord. Im zweiten Raum hören wir den Magic Chord. Und wenn diese zwei Akkorde sich mischen, dann spricht Lamont vom The Magic Opening Chord. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein.
Die ehemalige Scheune am Rande der oberbayerischen Gemeinde Polling macht äußerlich nicht den Eindruck, als wäre im Innern ein begehbares Kunstwerk von internationaler Bedeutung zu erleben. Entworfen wurde die Idee für das Dream House in den 1960er Jahren von dem amerikanischen Komponisten Lamont Young und der Künstlerin Marion Zazila. Die Installation wurde schon in vielen Museen gezeigt, aber es gibt nur zwei dauerhafte Einrichtungen des Dream House. Eins in Lamont Youngs Wohnhaus in Manhattan, New York und eins eben in Polling. Jonas Gstattenbauer ist der künstlerische Leiter.
Wir müssen die Schuhe ausziehen. Das ist wichtig, weil hier ist alles mit Teppichboden ausgelegt. Genau, jetzt können wir das schon hören. Das ist jetzt der Opening Chord.
Ein großer, weißer, nahezu leerer Raum, in dem die wenigen Exponate umso präsenter und intensiver wirken. Lichtinstallationen, rot und blau beleuchtete Objekte, die durch vielfache Schattenwürfe weitflächig ausgreifen. Aus zwei Lautsprechern ertönt der Magic Opening Chord und wird von Wänden und Decke reflektiert.
Wir können uns im Raum bewegen und nehmen den Klang immer anders wahr. Es ist ähnlich wie bei Bildhauerei. Ich schaue eine Skulptur auch von mehreren Seiten an.
Ein und derselbe Klang, der unverändert aus den Lautsprechern schallt, verändert sich erst, wenn die Hörenden die Relation ihres Körpers zum Raum verändern. Ein Positionswechsel um nur wenige Schritte, das Drehen um die eigene Achse und sogar schon kleinste Neigungen des Kopfes wirken sich darauf aus, wie wir diesen Klang hören.
Also wir befinden uns ja in einem Kunstwerk. Die Leute nehmen das schon wahr, diese Veränderung im Raum, und finden dann so eine Art Resonanzort, wo es ihnen so am besten gefällt. Man sieht es da manchmal so, wie sie dann so an einem Punkt irgendwo sich dann so immer so hin und her bewegen. Ja.
Oder sich auf den Teppich legen. Jedenfalls laden Decken und Kissen dazu ein. Manche Stammgäste kommen immer wieder, wie Jonas Gstattenbauer erzählt. Wenn sie das Dreamhouse verlassen, bleibt der Klang im Raum. Und wenn sie wiederkommen, ist der Klang noch immer da. Zumindest gedanklich. Der Strom wird nachts abgeschaltet.
Das ist ja auch eigentlich ein sehr schöner Gedanke, den Lamont hat, dass all seine Musik nie aufhört. Also wenn ein Stück aufhört, dann ist es nur eine lange Pause, bis es wieder anfängt.
Lamont Young, 1935 geboren, gehört zu den Pionieren der Minimal Music. Mit Verbindung zur Fluxusbewegung der 1960er Jahre, in denen die Definition von Kunst auf den Kopf gestellt wurde, brach er mit langgehaltenen Klängen mit den Traditionen der westlichen Kunstmusik. Dies vor allem durch zwei Faktoren. Erstens die Reduzierung des Materials auf nur wenige musikalische Aktionen, und zweitens die extreme Dehnung der Zeit, in denen sich die Klänge ereignen.
Bei Lamont zu Hause, ganz lustig, ist so ein wirklich so ganz billiger Laserdruck oder sowas an der Wand, und da ist so eine Schildkröte drauf und drunter steht Beer Turtle. Also die Schildkröte ist auch ein wichtiger Bestandteil in seiner Langsamkeit.
Beispielhaft für das Bild der Schildkröte sind zwei andere Töne von Lamont Young.
Lamont Young. Compositions 1960, No. 7. To be held for a long time.
Diese konzeptuelle Komposition besteht aus nichts weiter als einem Papier, auf dem zwei Noten, eine Quinte, notiert sind, und eben diese verbale Spielanweisung, dass die notierten Töne für lange Zeit gespielt werden sollen. Zu realisieren ist dieses Stück für eine beliebige Anzahl an Musikern und beliebige Instrumente. Letztlich geht es um viel größere Fragen.
Wir haben über Orchestermusiker gesprochen, die sich über den Kammerton immer wieder aufs Neue synchronisieren müssen. Das Om lässt den Körper resonieren, gleichschwingend mit dem universellen Ursound. In der frühmittelalterlichen Praxis der Psalmodie wird das Gebet auf dem Rezitationston gesungen. In allen drei Fällen kann die Konzentration auf einen Ton gemeinschaftsstiftend sein und zu kollektiver Ekstase führen. Jonas Gstattenbauer, der künstlerische Leiter des Dreamhouse in Polling, ist, so könnte man sagen, inzwischen eins geworden mit dem Ton. Damit ist eine andere Dimension erreicht.
Ich kenne ja diesen Ton schon seit so vielen Jahren. Ich nehme den sicher anders wahr. Für mich ist es so wie so ein, wie was in mir fast schon so ist. Mich stört es überhaupt nicht. Also ich finde ihn ganz schön, obwohl es ja nur ein Ton ist.
Das geht nicht allen so. Die Reaktionen beim Eintauchen in eine klingende Monotonie sind unterschiedlich. Es gibt Leute, die betreten das Dreamhouse und sagen:
Oh Gott, das packe ich nicht. Gibt's natürlich auch.
Überall entdecken wir klingende Monotonien. In der Musik, in den Künsten, in der Kirche, beim Singen, beim Yoga und im Alltag. Mal sind wir ihnen ausgesetzt, mal setzen wir uns ihnen aus. Und nun all die besprochenen eintönigen Phänomene einmal zusammengenommen. Bei so viel gleichzeitiger Eintönigkeit eröffnet sich am Ende doch ein bunter Klangkosmos.
Siebter und letzter Tonwechsel, der Schlusston.
Ein letztes Mal noch geben wir den Ton an. Haben wir die Sendung auf 440 Hertz begonnen, so beenden wir sie auf 528 Hertz. Es handelt sich um die Glücksfrequenz, so sagt man. Also, worauf warten Sie noch? Stimmen Sie ein.
Das war Klingende Monotonien, Feature von Julian Kemper. Mit Zitaten aus Die TV-Atlas Musik, Deutscher Taschenbuchverlag, München 2005. Guido Johannes Jörg, Ferdinand Hiller, Plaudereien mit Rossini, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 1993. Rudolf Arnheim, Rundfunk als Hörkunst, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2018. Anna-Maria Hefele, Polyphonic Overtone Singing, YouTube-Video vom 01.10.2014. Sounds aus der Babyschlaf-Geräusch-App der Träumeland GmbH, Hofkirchen 2020. Orgelklänge von der Website des John Cage Orgel Kunstprojekts in Halberstadt. Mit Stimmtrainerin Monika Klinger, Yogalehrerin Sina Diepold, Musikwissenschaftler Jörn-Peter Hickel, Soundkünstler Friedemann von Rechenberg, Sprecherin der Träumeland-App Lisa Dobersberger, Musikhistorikerin Irene Holzer und dem Leiter des Dreamhouse Jonas Gstattenbauer. Es sprachen Nicola Gründel, David Formweg und Axel Gottschick. Ton und Technik Eva Pöpplein und Thomas Widdig. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2023.